Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintal-Betten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Episode.
Ich habe beides schon erlebt. Ich hatte Fixed Mindset Manager und ich hatte Growth Mindset Manager. Und ich habe mich mal hingesetzt und habe mir lang Gedanken drüber gemacht, was dazu geführt hat in meinem Leben, dass ich heute dastehe, wo ich bin. Ich hatte nie, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, ich hätte weder gedacht, dass ich mal eine Doktorarbeit schreibe, noch dass ich mal selbst Professor bin. Mhm. Nie. Und es gibt aber Situationen und vor allem Menschen im Leben, die wir sozusagen, oder die ich immer so ein bisschen als ein Vorbild gesehen habe. Mhm. Das waren eigentlich immer Menschen mit einem Growth Mindset, die mich auch persönlich unterstützt haben, gefördert haben, mir Freiheiten gelassen haben, dass auch mal was scheitern kann und wo ich mich selbst habe ausprobieren können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fränkischer Talk. Heute sitzt mir Chris Zagel gegenüber. Und Chris ist der Mann, der in Franken vor allem dafür bekannt geworden ist, dass er Mikrochips unter der Haut hat. Dazu kommen wir später auf jeden Fall. Er befasst sich hauptberuflich mit der Zukunft. Und zwar auf ganz viele verschiedene Weisen. Er ist Professor an der Hochschule in Coburg und dort verantwortlich für den Masterstudiengang Zukunftsdesign, den Bachelorstudiengang Applied Digital Transformation. Und seit März 2003 ist er Inhaber der Professur für Entrepreneurship, Innovation und digitale Zukunftstechnologien. Er wohnt in Weitramsdorf. Sein Arbeitsplatz ist auf dem Lukas-Cranach-Campus in Kronach. Chris, schön, dass du bei mir bist. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Chris, lass uns zum Anfang erstmal bitte darüber sprechen, was du da alles machst. Also ich habe ja gerade diese Studiengänge kurz genannt. Transformation, Innovation, Zukunftsdesign. Das klingt alles wahnsinnig schwer zu greifen und gleichzeitig total spannend. Was ist das alles?
Da hast du vollkommen recht. Das bekomme ich immer wieder zu hören, dass sich viele Menschen unter dem Begriff Zukunftsdesign relativ wenig vorstellen können. Auch unter dem zweiten Titel unseres Bachelorstudiengangs Applied Digital Transformation, also angewandte digitale Transformation. Den kann man sich tatsächlich vorstellen wie einen Wirtschaftsinformatik-Studiengang, aber tatsächlich nach State of the Art gedacht und nach aktuellen Herausforderungen aufgesetzt. Ich bin jemand, der sich eigentlich schon immer sehr für die Zukunft interessiert hat, immer offen war für neue Technologien, der sowas auch selber ausprobieren muss, um dann am Ende auch wirklich drüber sprechen zu können. Und das ist einfach was mir tatsächlich total am Herzen liegt. Also was bringt uns die Zukunft? Wie können wir das Beste draus machen? Wie können wir neuen Herausforderungen irgendwie entgegenstehen oder mit neuen Herausforderungen umgehen? Da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, gerade in der letzten Zeit. Und welche Potenziale, aber auch welche Risiken können neue Technologien auch wirklich bringen?
Und wenn ich mir jetzt so angucke, was du alles gemacht hast, rein im Praktischen, dann gibt es so ein paar Beispiele, die eigentlich überall, wenn über dich geschrieben oder gesprochen wird, genannt werden. Das ist einmal eine interaktive Umkleidekabine, das sind 3D-Drucke, für Menschen, die Prothesen brauchen, nach Kriegsverletzungen zum Beispiel. Das sind so die ganz oft genannten. Und hier in der Region bei uns in Franken auch ganz oft genannt, ein Projekt mit den Schwestern aus dem Kloster 14 Heiligen. Also Genau. Das zeigt so ein bisschen, wie groß diese Bandbreite ist. Lass uns mal ein bisschen am Anfang erstmal über das Thema Innovation sprechen. Mhm. Innovation ist ja sozusagen die gesteuerte und kontrollierte Erneuerung von etwas. Also man holt sich eine Technologie oder eine technische Entwicklung und versucht damit die Zukunft anders zu gestalten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Lieblingswort in vielen Unternehmen geworden ist. Und Innovation ist so der Heilsbringer für alles. Was ist denn aus deiner Sicht wirklich Innovation und wofür ist sie ein Heilsbringer?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich stelle immer wieder fest, dass auf der einen Seite Innovation immer als Heilbringer gesehen wird, aber dass Innovationsabteilungen die ersten sind, die abgeschafft werden, wenn es einem Unternehmen schlecht geht. Mhm. Das finde ich, ist ein Riesenproblem, weil eigentlich gerade die Innovationsabteilungen oder Menschen, die wirklich nach vorne denken, die sein können, die ein Unternehmen, das auf der Kippe steht, zu retten. Jetzt hat für mich Innovation tatsächlich nicht nur wirklich mit Technik zu tun. Also ich bin selbst studierter Wirtschaftsinformatiker, habe auch in dem Bereich meine Doktorarbeit geschrieben. Da ist auch unter anderem die interaktive Umkleidekabine entstanden als eins von 5 Systemen. Ich bin aber der Meinung, dass man selbst alltägliche Dinge, ja, ich nehme einfach mal nur eine Toilette. Jeder Mensch auf der Welt benutzt eine Toilette in irgendeiner Art und Weise. Das ist etwas, was für viele Menschen greifbar ist. Wenn wir jetzt eine Toilette komplett neu aufsetzen, neu innovieren. Da gibt es viele Beispiele von Trenntoiletten, die jetzt beispielsweise auf Festivals zum Einsatz kommen, anstatt von ich sag mal Dixie-Klos, dann ist das auch eine Innovation, die vielleicht nur am Rande wirklich mit Technik zu tun hat. Also viele Menschen denken immer, Innovation, das muss jetzt irgendwas sein, wie was Tesla gemacht hat, was SpaceX gemacht hat und so weiter. Der Meinung bin ich nicht. Es gibt ganz viele Einzelteile oder einzelne Prozesse, Dienstleistungen auch oder eben ja, Systeme, Produkte, wo man Innovation voranbringen kann und die eigentlich uns im alltäglichen Leben immer wieder begegnen, wo aber die wenigsten Leute tatsächlich sich mal Gedanken machen, warum ist denn das so und nicht anders? Mhm. Könnte man es vielleicht besser machen? Und klar, ja, ich bin Wirtschaftsinformatiker, deswegen hat bei mir auch tatsächlich vieles mit Technik zu tun, weil ich selbst ein kleiner Technikfreak bin. Das hat schon damals angefangen, als ich mit 7 meinen ersten Computer bekommen habe. Das, glaube ich, war so ein prägendes Erlebnis für mich selbst. Und das geht aber einfach immer weiter. Und nicht jede Innovation muss tatsächlich mit Digitalisierung oder sonst irgendwas zu tun haben. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, wenn man mal drüber nachdenkt, du hattest vorhin gesagt, Innovation als Heilsbringer. Man sieht das immer wieder, gerade in unserer heutigen Zeit. Die Welt verändert sich extrem schnell. Das hat insbesondere damit zu tun, dass eben durch die Mobilität, die wir haben auf der Welt, durch das Internet, alles ist vernetzt. Du kannst innerhalb von 24 Stunden am anderen Ende der Welt sein, in der entlegensten Gegend. Das führt einfach dazu, dass Dinge, die auf der Welt passieren, globale Auswirkungen haben. Mhm. Das haben wir gesehen mit Fukushima, das haben wir gesehen mit der Corona-Krise etc. Und diese Innovationen allgemein müssen einfach immer dazu führen, dass wir entweder ein Bestandsunternehmen irgendwie vorankriegen. Mhm. Das muss nicht zwingendermaßen wirtschaftlich tätiges Unternehmen sein. Ja, also wir haben vorhin gesprochen, auch von den, oder du hast es erwähnt, von den Franziskus-Schwestern von 14 Heiligen. Das können einfach organisationale Umgestaltungen sein, die Dinge effizienter, günstiger oder auf irgendeine andere Art und Weise besser machen. Und da tun sich manchmal Unternehmen, gerade diejenigen, die es seit vielen, vielen Jahren oder Jahrhunderten gibt, besonders schwer. Mhm. Weil sie immer noch ganz oft der Meinung sind, naja, das hat die letzten 400 Jahre so funktioniert, dann wird es auch noch weiter so funktionieren. Mhm. Was sie aber manchmal aus dem Blick verlieren, ist, dass sich die Welt außenrum geändert hat. Und das sind die ganz großen Herausforderungen.
Mhm. Das heißt, der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, der jagt dir wahrscheinlich einen Schauer über den Rücken.
Ja, ja, so ist es tatsächlich. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch bei uns hier in Oberfranken ganz viele Unternehmer, die es seit mehreren hundert Jahren gibt. Ne? Und auf einmal gibt es eine Ukraine-Krise, der Gaspreis schnellt in die Höhe und auf einmal haben die Unternehmer die 20, 30, 50-fachen Gas- oder Energiekosten. Ja? Ich nehme mal als Beispiel die Glasindustrie, mhm, wo wahrscheinlich die paar Unternehmen, die wir da im Norden von Oberfranken haben, so viel Energie brauchen wie ein Großteil vom restlichen Oberfranken. Und das sind Unternehmen, die haben Weltkriege überstanden, 30-jährige Kriege überstanden, Pandemien überstanden und auf einmal kommt eine Energiepreisexplosion, die eben tatsächlich so einem Unternehmen wirklich gefährlich werden kann. Mhm. Und klar, es ist schwer, sich auf sowas vorzubereiten, aber ich glaube, da spielt das Thema Innovation eine ganz besondere Rolle, dass ich eben Menschen habe, die vielleicht mal außerhalb von dem bekannten Denken, also diese Fähigkeit haben, außerhalb des Bekannten zu denken und dann Lösungen sich überlegen, die vielleicht auch nicht jetzt direkt sofort zum Einsatz kommen, aber für den Fall, dass es so sein könnte, man dann eben was in der Hinterhand hat.
Mhm. Wo würdest du denn sagen, können wir, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Signal setzen oder einen Schalter einbauen, wo wir sagen, ja, das kostet Geld, ja, das bringt uns nicht sofort was, aber an den und den und den Stellen sollten wir Innovation auf jeden Fall fördern. Und da lohnt es sich, definitiv rein zu investieren, auch wenn wir das jetzt gerade vielleicht noch gar nicht für so wichtig halten.
Also ich habe mir da wirklich lange Gedanken drüber gemacht. Ich habe nämlich bei einem großen Sportartikelhersteller selbst mal eine Innovationsabteilung aufgezogen. Und viele Unternehmer denken immer, ja, wir machen jetzt mal was mit Innovation. So, das machen die meisten Unternehmer dann, wenn es ihnen gut geht. Mhm. Und dann wird ein Innovationsworkshop gemacht. Ja, dann auf einmal duzen sich alle, kleben bunte Blättchen überall hin. Jeder Zweite sitzt mit seinem Handy oder mit dem Notebook da, weil das tägliche Leben und das tägliche Business geht nach wie vor weiter. Und am nächsten Tag oder nächste Woche ist alles wieder beim Alten. Mhm. Da entstehen ganz oft Konzepte, die dann in der Schublade landen. Die vielleicht dann irgendwann wieder rausgekramt werden, aber es passiert in den seltensten Fällen. Und ich habe mir damals, das ist mittlerweile auch schon so 10 Jahre her, hatte ich mir damals Gedanken gemacht, zusammen mit mehreren Studentinnen, wie kann man denn dieses Problem umgehen? Mhm. Und wir sind dann irgendwie zum Entschluss gekommen, naja, eigentlich liegt es ja an der Kultur, die ein Unternehmen pflegt. Und weniger daran, ob ich jetzt jede Innovationsmethode von A bis Z irgendwie auswendig runterbeten kann. Mhm. Das ist auch eine Sache, die ich versuche, meinen Studis auch wirklich beizubringen. Also dieses, man spricht oft von einem Mindset oder von einer Unternehmens- und Innovationskultur, die es eben einem Unternehmen ermöglicht, einfach mal über den Tellerrand rauszublicken und für den Fall, dass es eben irgendwann mal brenzlig wird, dann relativ schnell agieren und reagieren zu können. Mhm. Ja, also wir haben das beispielsweise bei der Corona-Pandemie relativ gut gesehen, auch an den Hochschulen. Ja, ich nenne sie mal die Online-Hochschulen, die hatten mit der Umstellung auf digitale Lehre überhaupt kein Problem, weil sie es eigentlich schon immer so gemacht haben. Mhm. Und bei den eher traditionellen Hochschulen, gerade bei den staatlichen, war es halt schon so, naja, man hat halt irgendwie versucht, bis zum bitteren Ende dann seine Präsenzvorlesungen zu machen und es fiel vielen Menschen einfach schwer, diesen Schritt in die Digitalisierung zu gehen und das einfach mal zu akzeptieren und auszuprobieren, auch wenn es vielleicht nicht gleich perfekt ist. Mhm. Aber dieses Ausprobieren, das ist extrem wichtig und man hat es dann auch jetzt nach der Pandemie gesehen. Ja? Viele Unternehmer haben es oder wirtschaftlich tätige Unternehmen haben versucht, bis zum Schluss die Leute ins Büro zu bringen. Irgendwann ging es nicht mehr. Mhm. Dann musste man auf Digitalisierung umstellen. Und manche Unternehmer haben dann festgestellt, ich muss vielleicht nicht mehr für jedes Meeting irgendwo in die USA fliegen, sondern das geht auch super über Online-Konferenz-Tools oder Sonstiges. Und ich spare damit nicht nur Geld, sondern ich schone auch die Umwelt. Mhm. Ja, und spare Zeit vor allem. Mhm. Und Unternehmer, die schlau sind, die haben viele von den guten Sachen, die sie während dieser Zeit gelernt haben, auch beibehalten. Und das ist gut. Ja, also ich rede da nicht nur von Homeoffice, sondern einfach von dieser neuen Art des Arbeitens. Mhm. Ja, also, dass man wirklich aus solchen Situationen lernt, versucht, die Vorteile rauszuziehen und diese Vorteile dann auch langfristig fürs Unternehmen zu nutzen. Mhm. Und da spielen eben genau solche, man nennt es auch immer schwarze Schwäne oder Schlüsselmomente, Schlüsselereignisse, oder Störereignisse wie Corona zum Beispiel oder Fukushima war es damals genauso, spielen eine ganz entscheidende Rolle.
Mhm. Ab wann ist denn ein Unternehmen für dich innovativ?
Das ist ganz schwer zu sagen. Das weiß man manchmal erst im Nachhinein. Mhm. Das macht sich nach außen hin meistens erst dann wirklich deutlich, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung veröffentlicht wird, die von den Menschen als innovativ erachtet und angenommen wird. Ja, das bedeutet aber nicht, dass auch Unternehmern innovativ denken, bei denen die jetzt vielleicht noch nicht direkt ein Produkt veröffentlichen. Innovatives Unternehmen kann für mich auch bedeuten, eine neue Art der Zusammenarbeit. Mhm. Also eine neue Arbeitsweise. Ich habe mal von einem, ich glaube, es war ein Nürnberger Versicherungsunternehmen oder so eine Büro, ein Büro, die haben beispielsweise Bürokatzen. Ja, die holen sich aus dem Tierheim, holen die sich Katzen, ja, die kein Zuhause haben. Diese Katzen laufen dort durchs Büro, jeder kümmert sich so ein bisschen und das fördert sozusagen die Arbeitsatmosphäre, weil man sich einfach wie zu Hause fühlt. Mhm. Auch das ist beispielsweise sehr innovativ, weil sich es eben von diesen festgefahrenen Mustern ablöst. Mhm. Ja, wenn sich dann am Ende herausstellt, es funktioniert nicht oder es hat irgendwelche anderen Nachteile, gut, dann kann man es wieder abschaffen. Aber es zumindest mal zu versuchen, dieses Risiko einzugehen, dass etwas scheitern kann, das finde ich, ist ein innovativer Ansatz.
Mhm. Damit sowas überhaupt möglich ist, muss es ja Menschen geben, die diesen Gedanken über das Bestehende hinaus haben. Mhm. Die Ideen haben, die andere noch nicht hatten. Die sagen, ich habe mir da mal was ausgedacht, könnten wir nicht mal. Mhm. Steckt das in jedem von uns oder braucht es dafür einen bestimmten Schlag Menschen? Also was zeichnet für dich einen Menschen aus, der diese innovativen Ideen und Möglichkeiten mitbringt?
Man spricht da mal ganz oft von einem Mindset. Mhm. Das ist auch so der Grundstein, den ich immer sehe als die Basis für das Thema Innovationskultur oder Unternehmenskultur. Das ist die Einstellung eines jeden Menschen zu Veränderung oder auch zu sich selbst und den eigenen Fähigkeiten und der eigenen Intelligenz. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch wirklich gleich innovativ sein kann. Man hat das irgendwie so in der Veranlagung, dass man, ich sag mal, über den Tellerrand rausdenkt oder Dinge aus anderen Branchen auf die eigene übertragen kann oder einfach nicht nur auf die eigene, sondern auf eine ganz andere, mit der man vorher noch nichts zu tun gehabt hat. Das kann man lernen, aber ich glaube schon, dass man eine gewisse Veranlagung dazu braucht. Wir haben uns damals die Frage gestellt in diesem großen Sportartikel Unternehmen, würde es das denn bringen, wenn wir mit 1400 Leuten einen Innovationsworkshop machen? Kostet natürlich nicht, Geld. Ja. Kostet viel Geld für Moderation. Man holt jemanden rein, der einem was erzählt. Man macht eine Challenge. Allein die Arbeitszeit, die bei 1400 Frau- oder Manntagen verloren geht, ja, das ist richtig viel Geld. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, wenn man so einen Workshop macht, das ist irgendwie gewissermaßen ein Team-Event. Ja, aber bringt es tatsächlich dem Thema Innovation was? Mhm. Oder wird es mehr Sinn machen, wenn ich die einzelnen Personen, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu kritisch denkenden Persönlichkeiten mache. Ja, also kritisches Denken ist, finde ich, was ganz Entscheidendes, dass ich eben Dinge, die, wir hatten es gerade von, das haben wir schon immer so gemacht, einfach auch mal hinterfrage und vielleicht auch mit dem Wissen, das ich habe über eine Technologie aus einer anderen Branche, das zu nehmen und auf mein eigenes Handeln zu übertragen. Mhm. Und eben nicht die Dinge immer einfach so stumpf weiterzumachen, wie sie bisher waren. Und deswegen sind wir damals eben auf diesen Schritt gekommen, dass wir sagen, wir machen jetzt ganz bewusst mal keinen Innovationsworkshop, sondern wir fangen bei jeder einzelnen Person an und bei der Einstellung und dem Mindset, der Haltung, der Geisteshaltung einer jeden einzelnen Person. Denn die Summe dieser Geisteshaltungen, die macht am Ende ja dann sozusagen die Unternehmenskultur aus. Mhm. Ja, also wenn du jetzt beispielsweise ein Unternehmer, ich mach mal was ganz Triviales, wenn du ein Unternehmer hast, das erzkonservativ ist, alle laufen im Kostümchen und im Anzug rum mit Krawatte und du hast da eine Person drin, die aber am liebsten in Tarnshorts und Badelatschen kommt, das ist, dann passt die Person irgendwie nicht so zur Unternehmenskultur. Mhm. Und diese Unternehmenskulturen, die wachsen ja auch mit der Zeit. Deswegen ist es eben so schwer, diese Kulturen zu verändern. Mhm, das absolut. Ist ein sehr langfristiger Prozess, den man angehen kann. Aber man kann letztendlich ansetzen bei jeder einzelnen Person. Und da reicht es manchmal schon, wenn man so ein ganz kleines bisschen offener wird. Ja, dass man eben nicht direkt anfängt zu kritisieren, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es früher war. Oder Risikobereitschaft. Ist beispielsweise auch sowas. Man spricht dann immer so, Scheitern soll gefördert werden. Da sage ich immer, ja, Scheitern soll man dürfen, ja, aber man muss auch daraus lernen können. Mhm. Das ist ganz wichtig. Aber letztendlich geht es darum, die Einstellung der einzelnen Menschen irgendwie zu verändern, dass sie eben kritisch denken, dass sie ja, Hürden annehmen und nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es denn darauf ankommt. Und das alles wirkt, glaube ich, sehr positiv dann auch auf die Unternehmens- und Innovationskultur.
Das sind große Worte gelassen ausgesprochen, wenn ich mir überlege, ich bleibe mal bei deinem Beispiel, ne, da sind irgendwie 1400 Leute, deren Einstellung ich verändern soll. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie vielleicht schon viele Jahre in einem Unternehmen sind, dass sie das, was sie da tun, immer gemacht haben, dass das vielleicht auch über Jahrzehnte sehr gut und auch wirtschaftlich erfolgreich war. Also hast du einen goldenen Trick, wie man das schafft? Wie kriegst du die innere Einstellung von jemandem verändert? Wie machst du das?
Das ist tatsächlich nicht wirklich einfach. Da gibt es ein Konzept von einer Stanford-Professorin, die heißt Carol Dweck. Die forscht seit den 70er Jahren eigentlich genau zu diesem Thema. Und das ist dieses Konzept von ihr, das nennt sich Growth Mindset. Also Wachstumsdenken würde man es auf Deutsch nennen. Mhm. Auf dieses Konzept sind wir eben damals gestoßen, als wir gesagt haben, ja, eigentlich müssen wir bei der Kultur ansetzen. Jetzt ist es so, ich bin jetzt zarte 42, ja. Meine Einstellung hat sich irgendwie seit meiner Geburt über die Prägung meiner Eltern, meiner Freunde, der Schule etc., das hat sich irgendwo in den Köpfen verfestigt, bei jedem Einzelnen. Mhm. Das bedeutet, wenn du jemanden irgendwie, sagen wir mal, ändern möchtest, der jetzt schon 60 Jahre ist, dann ist es natürlich etwas schwerer. Und vor allem ist es nicht einfach so, ich lege jetzt einen Schalter um. Mhm. Na, man kann das, ich versuche das immer zu vergleichen mit, du möchtest mit dem Rauchen aufhören. Du warst jetzt jahrelang Raucherin und das ist jetzt nicht so, ich schmeiße jetzt meine Schachtel Zigaretten weg und gehe jetzt einfach nach der Mittagspause eben nicht mehr eine rauchen. Mhm. Oder das sind ja Rituale, die man letztendlich dann verinnerlicht hat. Da wird es am Anfang immer noch schwer sein, eben nicht mit rauszugehen, eine zu rauchen und nicht dran zu denken. Wenn man aber ein bestimmtes Verhalten versucht, über eine entsprechende Zeit beizubehalten, man spricht ja immer so von 60 bis 100 Tagen, dann verinnerlicht man letztendlich dieses neue Verhalten. Und das kann man mehr oder weniger auch übertragen auf diese persönlichen Einstellungen. Mhm. In einem Unternehmen ist es normalerweise immer so, dass man sagt, die Führungskräfte müssen gewissermaßen Dinge vorleben. Das hat mit Innovation zu tun, das hat aber auch mit dieser kulturellen Einstellung oder mit dem Wandel zu tun. Mhm. Ja, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du kommst jetzt als frische Absolventin von der Uni hier in den Verlag, ja, oder in die Mediengruppe und sprühst vor Ideen, hast aber eine Vorgesetzte, die einfach total konservativ ist. Wir machen das so, wie es schon immer war und schön, was du alles für Ideen hast, aber interessiert mich nicht. Wozu führt das? Das führt zu Demotivation auf deiner Seite. Das führt aber auch dazu, dass diese Welt, die sich verändert, ne, und ich habe jetzt vor kurzem von einer anderen Mediengruppe gelesen, die teilweise Redakteure durch KI ersetzt, das ist natürlich ein Riesen, eine Gefahr. Ja. Es ist aber auch eine Chance. Ja. Und das ist dieser Wandel, ja, den wir jetzt beispielsweise, ich nehme mal das Thema KI als Beispiel, was wir dort erleben, glaubst du, wir können das aufhalten?
Nein.
Und genau das ist die Sache. Wenn ich es nicht aufhalten kann, kann ich entweder den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es vielleicht doch vorbeigeht. Oder ich sage, okay, Challenge accepted.
Genau.
Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also dieser kleine Schritt von, ich stecke den Kopf in den Sand, zu, ich versuche das Beste draus zu machen, das ist irgendwas, was tief in unserem Unterbewusstsein drin ist. Mhm. Und du kennst vielleicht Menschen, du hast es gerade auch ein bisschen angesprochen, die sofort diese Herausforderungen annehmen würden. Und es gibt Menschen, die, da wüsste ich jetzt schon, oh, das glaube ich würde ziemlich harte Arbeit werden, die von irgendwas zu überzeugen. Mhm. Und da gibt es aber entsprechende Ansätze. Ja? Also abgeleitet von diesem Growth Mindset Konzept von Carol Dweck haben wir damals auch einen Workshop entwickelt. Das sollte eigentlich ein 66-Tage-Programm sein, um eben auch diese zeitliche Komponente mit zu integrieren. Und dieses 66-Tage-Programm startet mit einem Eintages-Workshop, um überhaupt mal den Menschen bewusst zu machen, was unterbewusst in unserem Kopf passiert. Mhm. Also was passiert denn, wenn ich jetzt sage, liebe Andrea, die KI wird in den nächsten 2 Jahren deinen Job ersetzen. Mhm. Was passiert dann mit dir?
Mein erster Gedanke ist, okay, da brauche ich einen anderen Job. Muss ich mir überlegen, was ich machen kann, was die KI nicht kann. Das wäre das Erste, was ich tun würde.
Genau. Könntest aber genauso gut denken, naja, vielleicht arbeite ich mich in die KI ein und versuche sie zu meinem Vorteil zu nutzen.
Ja, das ist ja eh damit schon impliziert. Ne? Genau. Also das es muss ja weitergehen. Ich kann ja nicht sagen, so, ich gebe das ab und dann macht das die KI alleine. Ja. Ich hatte ja einen kleinen Rückblick. Wir hatten ja die Ute Schmid auch schon hier zu Besuch und uns sehr intensiv über das Thema KI unterhalten. Und sie hat auch sehr deutlich gemacht, am Ende braucht es immer einen Menschen, der die Kontrolle behält und der die KI wiederum überprüft, weil die KI nie schlauer ist als wir, sondern nur so schlau wie das, was wir ihr füttern. Das ist für mich sowieso dabei. Für mich bedeutet ja auch, je mehr KI kommt, desto mehr muss ich mich auch weiterentwickeln und andere Felder finden oder mit ihr zusammenarbeiten und Sachen weiterentwickeln.
Genau so ist es. Jetzt denkst du natürlich so, dass du dich persönlich weiterentwickeln möchtest. Es gibt aber mehr als genug Menschen, die, ich sag mal, noch nicht so weit sind.
Okay.
Die sehen halt wirklich dann eher tatsächlich die Gefahr.
Mhm. Das ja, also ist wir das hatten Fixed Mindset.
Genau, wir hatten das nennt man auch Fixed Mindset. Wir hatten genau diesen Fall damals vor 10 Jahren, als wir dieses Konzept entwickelt haben. Das war, da gab's, war ChatGPT, davon war überhaupt noch nicht die Rede, also von generativer KI. Aber man hatte durchaus über dieses Thema Digitalisierung hatten einzelne Abteilungen bei diesem großen Sportartikelhersteller durchaus Angst, dass ihre Jobs ersetzt werden. Mhm. Und es war insbesondere die Finance-Abteilung.
Mhm.
Ja, also wenn du jetzt irgendwelche Belege schreibst oder Rechnungen schreibst oder sonst irgendwas verbuchst, das sind relativ einfache Aufgaben. Da brauchst du nicht unbedingt eine KI dafür. Da reicht schon die fortschreitende Digitalisierung der Welt, dass solche, nenn es mal einfache Jobs, durchaus ersetzt werden könnten. Mhm. Und das ist auch ein Prozess, der lässt sich schlecht aufhalten, aber man muss den Menschen die Angst nehmen, dass sie zwangsläufig ihren Job verlieren, nur weil jetzt die Welt sich weiterentwickelt.
Mhm.
Ja, also wir können ja auch Beispiele nennen von viel früher. Ja. Wenn du dir denkst, vor 150 Jahren oder wann es war, als die Menschen noch mit dem Pferd auf den Acker gegangen sind, auf einmal kamen die ersten Traktoren, dann hat auch ein Traktor 10 Pferde und 10 Menschen ersetzt.
Mhm.
Ja, aber es wurden eben Arbeitsplätze in anderen Bereichen geschaffen. Mhm. Nennt sich auch irgendwie schöpferische Zerstörung.
Mhm.
Davon spricht man dann auch öfter mal. Und dieser Wandel, den kann ich tatsächlich als was Positives sehen, aber es gibt viele Leute, die sehen es als was Negatives, weil sie eben noch nicht bereit sind, ich spreche von noch nicht, sich eben diesem Wandel anzupassen, der sich einfach nicht aufhalten lässt.
Mhm.
Und da kann man wirklich dann auch auf der individuellen Ebene einsteigen und versuchen, einfach mal sich selbst klar zu werden, was passiert denn in meinem Kopf, das dazu führt, dass ich eben mich diesen Neuerungen verschließe und dass ich die nicht als Chance sehe.
Mhm.
Das lässt sich übertragen auf ganz, ganz viele Bereiche des Lebens. Wenn du jetzt irgendwie sagst, du bist, also ich behaupte von mir selber, ich höre zwar Musik gern, ich wäre aber total unmusikalisch.
Mhm.
So, auf der einen Seite hätte ich total Lust irgendwie, Klavier zu lernen oder Cello. Ja? Ich liebe Cello. Ich habe aber immer so das Gefühl, naja, das ist mein persönliches Fixed Mindset. Ich würde es wahrscheinlich, würde mich sehr schwer tun, das zu lernen. Weil ich diese Hürde, um es zu lernen, als sehr groß empfinde.
Mhm.
Ja? Da habe ich jetzt vielleicht für mich persönlich noch nicht wirklich diesen richtigen Trigger gehabt, dass ich das wirklich mal angehe.
Ich wollte gerade fragen, was müsste denn passieren, damit du es einfach mal ausprobierst?
Wahrscheinlich im Moment müsste ich mehr Zeit haben, aber ich hadere noch mit mir, aber vielleicht versuche ich es ja tatsächlich mal. Letztendlich ist es so, ich habe früher, also ich bin jemand, ich hatte immer von so psychologischen Themen, die haben mich irgendwie immer nie so wirklich interessiert. Als wir aber damals angefangen haben, uns mit diesem Thema Innovationskultur zu beschäftigen, ja, ich sehe das immer so als vergleichst mit einem ausgetrockneten Boden und du nimmst dann einmal Wasser und schüttest den auf dem ausgetrockneten Boden aus. Das Wasser wird abperlen.
Mhm.
Und das Gleiche passiert, wenn du eine Unternehmenskultur hast, die keine Innovation zulässt. Und deswegen musst du in den meisten Unternehmern erstmal diese grundsätzliche Basis schaffen, um diese Offenheit für Innovation voranzubringen. Und der Rest kommt dann meistens eigentlich relativ von allein. Und deswegen, nochmal um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ich glaube, entscheidend ist es, dass von oben herab gelebt wird, dass du überhaupt innovativ sein darfst.
Mhm.
Ja, also da gibt es so ein schönes Dreieck, wollen, können und dürfen.
Mhm.
Ja, also ich will innovativ sein. Also das Unternehmen muss grundsätzlich mal die Bereitschaft haben, überhaupt über innovative Dinge nachzudenken. das Können, das sind tatsächlich diese, ich nenne es mal Innovationsmethoden, das ist das Wissen über neue Technologien, das ist die Zusammenarbeit mit Hochschulen, mit Forscherinnen und Forschern und vor allem dann eben auch das Dürfen. Mhm. Wenn eins davon fehlt,
wird es nichts.
Mhm. Ja? Aber deswegen sagt man auch immer so, wenn neue Menschen von außen reinkommen, dann haben die normalerweise eine gewisse Prägung, die sie mitbringen. Mhm. Und was man verhindern muss, ist, dass die eben in eine zurückhaltende, defensive Rolle fallen, nur weil das Unternehmer noch nicht bereit ist dazu.
Ja, die Gefahr ist natürlich dann groß. Genau. Und dann gehen die wieder.
Dann gehen die wieder. Mhm. Weil sie unzufrieden sind, weil sie sich nicht gehört fühlen, weil sie Ideen einbringen, die das Unternehmen voranbringen würde und die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte interessiert es einfach nicht. Mhm. Ja. Deswegen spielen eben auch diese Führungspersönlichkeiten eine ganz entscheidende Rolle.
Total. Gehen wir nochmal zurück auf dieses Beispiel mit Absolventin oder Absolvent, der frisch von der Uni kommt, in so ein Unternehmen reinkommt und eine total gute Idee hat. An welcher Stelle in der Führungsebene, würdest du sagen, muss der einen Ansprechpartner haben, mit dem dann auch wirklich sowas möglich ist? Weil, ne, also es gibt ja auch ganz viele Hierarchien und wer am Ende über Innovationsumsetzung und solche Gedankenspiele entscheidet, sitzt ja meistens relativ weit oben.
Das stimmt. Aber im Normalfall würde ich sagen, sind die direkten Vorgesetzten, das sind eigentlich die Personen, die einen ganz entscheidenden Einfluss haben. Weil das sind ja diejenigen, die vielleicht auch schon länger im Unternehmen sind, gewisse Kontakte innerhalb des Unternehmens haben, vielleicht auch zur obersten Führungsebene. Das sind aber auch diejenigen, die gerade auf junge Menschen einen extrem starken Einfluss haben. Ja? Stell dir mal vor, wir haben hier die Tina. Die Tina ist jetzt frisch Absolventin. Sie liegt irgendwo in ihrem Mindset so dazwischen. Ja? Zwischen Growth und Fixed Mindset. Man spricht da immer von einem Kontinuum. Ja? Also niemand von uns ist komplett Growth. Niemand von uns ist komplett Fixed. Sondern wir haben eigentlich alle in unterschiedlichen Ebenen oder für unterschiedliche Aufgaben sind wir irgendwo auf diesem Kontinuum. Und sie ist jung, dynamisch, vielleicht ein bisschen unsicher noch. Und jetzt nehmen wir mal Szenario 1. Sie kommt ins Team von einem Thomas. Der Thomas ist ein kompletter Fixed-Mindset-denkender Mensch. Ja? Also er mag keine Kritik hören oder ignoriert Kritik. Er mag eigentlich keine Herausforderungen. Da könnte es ja sein, dass das vielleicht schief geht und er am Ende doof dasteht. Er gönnt auch anderen Menschen ihren Erfolg nicht. Das könnte jetzt dazu führen, dass er eine gute Idee von der Tina ablehnt, weil er sich doof vorkommen könnte, wenn seine Mitarbeiterin, die gerade von der Uni kommt, eine bessere Idee hat als er in den letzten 2 Jahren. Das ist jetzt natürlich Nummer 1 für die neue Mitarbeiterin sehr negativ, ja, weil sie fühlt sich dann sozusagen wieder zurückgeworfen, traut sich vielleicht das nächste Mal die Ideen nicht mehr offen auszusprechen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich fürs Gesamtunternehmen auch negativ. Es hätte ja eine Idee sein können, die das Unternehmen wirklich massiv voranbringt. Wenn wir jetzt mal die andere Perspektive sehen, sind Szenario 2. Die Tina kommt zu einer Growth Mindset Managerin, nenne ich sie mal. Das ist eine Person, die Herausforderungen offen annimmt, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert, die vielleicht auch stolz drauf ist, wenn jemand, der bei ihr mal im Team frisch angefangen hat, irgendwann mal super erfolgreich ist, weil sie den Vorteil sieht. Ja, also nicht nur, dass ich jemanden habe, mit dem ich vielleicht in Zukunft netzwerken kann, sondern weil ich stolz drauf bin, dass ich vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, dass die Person erfolgreich ist. Und dass ich mir vielleicht auch selbst was von dieser Person abschauen kann. Wenn die Tina jetzt bei ihr eine entsprechende Idee hat, dann hätte diese Growth Mindset Managerin mit Sicherheit keine Probleme damit, die auch oder bei ihrem Top-Management einen Termin zu vereinbaren und sagen, hey, 5 Minuten, wir machen einen kleinen Pitch, stell die Idee vor und wir versuchen, dass wir es umsetzen können. Und deswegen sind einfach die direkten Vorgesetzten meines Erachtens wirklich entscheidende Personen. Das führt auch dazu, dass diese junge Absolventin sich innerhalb der ersten Jahre irgendwie, das hat ja so einen prägenden Einfluss. Also wie wird sie selber mal sein, wenn sie mal in einem Team ist? Wird sie dann eher wie A oder eher wie B sein?
Und wie geht sie mit Ideen um?
Wie geht sie mit Ideen um, genau. Also deswegen, ich habe beides schon erlebt. Ich hatte Fixed Mindset Manager und ich hatte Growth Mindset Manager. Und ich habe mir wirklich, ich habe mich mal hingesetzt und habe mir lang Gedanken drüber gemacht, was dazu geführt hat in meinem Leben, dass ich heute dastehe, wo ich bin. Ich hatte nie, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, ich hätte weder gedacht, dass ich mal eine Doktorarbeit schreibe, noch dass ich mal selbst Professor bin. Mhm. Nie. Und es gibt aber Situationen und vor allem Menschen im Leben, die wir sozusagen, oder die ich immer so ein bisschen als ein Vorbild gesehen habe. Mhm. Das waren eigentlich immer Menschen mit einem Growth Mindset, die mich auch persönlich unterstützt haben, gefördert haben, mir Freiheiten gelassen haben, dass auch mal was scheitern kann und wo ich mich selbst habe ausprobieren können. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, die ich merke das immer wieder, dass viele der Studierenden, die bei mir eine Abschlussarbeit schreiben, die sagen, hey Chris, ich muss dir das mal als Feedback geben, das ist total toll, dass du mich das hast einfach machen lassen. Mhm. Ja, und mir dann Feedback gegeben hast, wenn ich es brauche und nicht einfach von vornherein alles runter indoktriniert habe. Mhm. Das muss einem erstmal bewusst sein, dass es da gewisse Prozesse gibt im Kopf, die auf einen selbst, aber auch auf andere gewisse Auswirkungen haben.
Die Nachteile von einem Fixed Mindset sind ja sehr einfach. Ne? Du hast gerade so ein richtig, richtig heftiges Negativbeispiel gezeichnet. Mhm. Also wenn ich mich nicht weiterentwickeln möchte, wenn ich sowieso daran glaube, dass was Neues nur schlecht sein kann, wenn für mich klar ist, hier ist die Grenze und da gucke ich nicht drüber weg, dass das also nicht irgendwie zukunftsfördernd sein kann, ist ja logisch. Das andere Extrem wäre jemand, der sagt, wir probieren alles. Es gibt keine Grenzen. Jede Innovation ist erstmal per se geil und wir probieren einfach alles aus. Siehst du darin auch, also gibt es irgendwo eine Grenze, wo du sagst, es kann auch mal irgendwann ein unternehmerisches Risiko dabei rauskommen oder man muss sich mal auch eine Weile irgendwo ausprobieren, bevor man weiß, ob was funktioniert oder nicht. Also wo ist für dich die Grenze eines Growth Mindsets?
Also ich glaube, das Beste, was es gibt, ist, wenn man ein schönes Gleichgewicht findet. Mhm. Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die eher in einem Fixed Mindset sind, mit Routineaufgaben beispielsweise besser umgehen können. Mhm. Die können ihre eigenen Fähigkeiten auch etwas besser einschätzen, ne? Und gehen auch weniger Risiken ein. Mhm. Das kann durchaus auch vorteilhaft sein. Jetzt stellen wir uns aber mal folgende Situation vor. Ich habe eine Person, die sich nicht traut, Risiken einzugehen. Der normale Job funktioniert eigentlich relativ gut und dann kommt so ein Störereignis. Mhm. Corona oder sonst irgendwas, Ukraine-Krise. Da, wo das Growth Mindset einsetzen muss, ist eigentlich genau dann, wenn ich mit meiner Routine nicht mehr weiterkomme. Mhm. Das heißt, diese grundsätzliche Bereitschaft, dann vielleicht doch mal offen zu sein für irgendwas Neues, weil es eben nicht mehr anders geht, das ist wichtig. Mhm. Und du hast schon richtig gesagt, wenn jemand quasi immer nur Risiken eingeht, dann kann das natürlich auch für einen Unternehmer irgendwann mal schlecht sein. Ja. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach das gewisse Gleichgewicht. Und wenn man mal zurückdenkt an den grundsätzlichen Ansatz, den diese Stanford-Professorin Carol Dweck hat, die führt eigentlich alles zurück auf die Grundannahme, ob du denkst, dass deine Intelligenz statisch ist oder dass du durch Übung deine Intelligenz trainieren kannst und deine Fähigkeiten trainieren kannst.
Lass uns da bitte noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Das finde ich total spannend, weil es ja einen großen Unterschied zwischen Intelligenz und Bildung gibt. Bildung kann man immer erweitern, 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 aber Intelligenz scheint ja zumindest ein Stück weit genetisch oder wie auch immer begrenzt zu sein. Wir haben den IQ-Test, der für ganz viele Menschen, glaube ich, schon sehr statisch ist. Wie viel Intelligenz kann man denn hinzugewinnen? Ist Intelligenz denn statisch? Was ist denn dein Mindset dazu?
Das ist eine gute Frage. Ja. Also stell dir mal vor, du hast jemanden, der Bodybuilding macht, mhm. professioneller Bodybuilder. Wir wissen alle, wenn du mit Gewichten trainierst und machst es über einen längeren Zeitraum hinweg, dann wirst du Muskelmasse zulegen. Mhm. Das ist eigentlich relativ klar.
Naturgesetz.
Und in den Neurowissenschaften sagt man, dass das eigentlich mit dem Gehirn auch geht und mhm. mit der Intelligenz. Das heißt, wenn ich mein Gehirn trainiere, kann ich sozusagen meine Intelligenz auch steigern. Mhm. Ich habe gerade gestern einen schönen Bericht gelesen, auch zu diesem Thema. Da hat man mal untersucht, Zwillinge, die getrennt wurden. Mhm. Ja, also stell dir vor, ein Paar bekommt Zwillinge. und die schaffen es aufgrund ihrer finanziellen Gegebenheiten nicht, beide zu behalten und geben eins zur Adoption frei. Mhm. Da hat man herausgefunden, dass die Kinder, die adoptiert wurden von einer, sagen wir mal, wohlhabenden Familie, die sich auch Bildung leisten kann, am Ende einen höheren Intelligenzquotienten hatten als die Kinder, die in der, sagen wir mal, etwas schlechter gestellten Familie verblieben sind. Bedeutet, der höhere Bildungsgrad hat auch quasi zu einem höheren Intelligenzquotienten geführt. Mhm. Es gibt auch noch andere Beispiele. Carol Dweck und viele der Forscherinnen und Forscher, die sich in dem Bereich bewegen, die machen auch sehr viele Experimente mit Kindern. Und da gab es ein Beispiel, da hat man eine Gruppe an Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen geteilt, hat allen eine Matheaufgabe gegeben. Diese Matheaufgabe war lösbar. Mhm. Haben auch alle mit Bravour bestanden. So, jetzt hat man aber die Kinder aus der einen Gruppe für ihre Intelligenz gelobt. Mhm. Hat gesagt, hey, das war eine super schwere Aufgabe. Du hast sie aber geschafft. Du bist echt super schlau. Und die andere Gruppe an Kindern, die hat man für ihren Aufwand gelobt. Mhm. Da hat man gesagt, das war eine super schwere Aufgabe und du hast es geschafft. Da hast du dich wirklich super angestrengt, dass du das geschafft hast. Mhm. Bin ich wirklich stolz auf dich. Mhm. Und im zweiten Schritt hat man diesen beiden Gruppen eine weitere Matheaufgabe gegeben. Und zwar nicht einfach nur eine, sondern man hat ihnen die Wahl gegeben zwischen einer einfachen und einer schweren. Mhm. Die Kinder, die für ihre Intelligenz gelobt worden sind, da hat sich der Großteil für die einfache Aufgabe entschieden. Warum? Weil sie wieder diesen Erfolgsmoment haben wollten. Ja? Mhm. Also sie wollten auch die zweite Aufgabe mit Bravour bestehen und wieder gelobt werden für ihre Intelligenz, weil sie so schlau sind. Mhm. Die andere Gruppe, die für den Aufwand gelobt worden ist, da hat der Großteil tatsächlich die schwerere Aufgabe genommen. Warum? Weil sie gesehen haben, wenn ich mich anstrenge und wenn das gesehen wird, dass ich mich anstrenge, dann komme ich weiter und dann werde ich gelobt. Das heißt, die haben letztendlich gesehen, der Weg ist das Ziel und haben sich dann auch entsprechend mehr angestrengt. Mhm. Und das mag zwar jetzt vielleicht ein bisschen trivial klingen, aber wenn wir uns das mal auf unser ganzes Leben münzen, dann ist es relativ klar, dass Menschen, die der Auffassung sind, dass sie durch Anstrengung und das Annehmen von Herausforderungen und entsprechend eine Muße, die ich da reinstecke, dann auch weiterkomme, dass die dann auch besser trainiert sind im Erledigen von vielleicht schwierigeren Aufgaben und dadurch auch Wissen dazugewinnen. Mhm. Und da gibt es sogar auch Beispiele von kulturellen Unterschieden. Ja, also gab es mal eine andere Studie, da hat man Kindern aus den USA und aus Japan eine unlösbare Matheaufgabe gegeben. Mhm. Das hat dazu geführt, die amerikanischen Schülerinnen und Schüler, die haben nach 2 Minuten die Matheaufgabe abgebrochen, weil sie gesagt haben, das schaffe ich nicht. Mhm. Und bei den japanischen Kindern musste das Experiment nach 1 Stunde abgebrochen werden, weil die es immer noch versucht haben.
Okay.
Das heißt, das zeigt, dass wir auch da eine gewisse kulturelle Prägung irgendwo mitbekommen.
Total.
Ja.
Jetzt bist du ja jemand, du hast das vorhin ganz am Anfang schon selber gesagt, der sich immer irgendwie schon für die Zukunft interessiert hat. Und das, was, glaube ich, am häufigsten über dich zu finden ist, wenn man dich googelt, wenn man sich mit dir befasst, ist die Tatsache, dass du schon vor vielen Jahren einer der ersten in Deutschland warst. Ich habe in irgendeinem Text gefunden, einer der ersten 1000 in Deutschland, der sich einen Mikrochip in die Hand implantiert hat. Und ich sage sehr bewusst implantiert hat. Du hast nämlich niemanden gefunden, der es für dich tun wollte.
Genau.
Erzähl mal bitte, also erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen und wie war das am Anfang und wie ist der Stand heute? Also wie viele Chips hast du gerade in der Hand? Was können die alles? Was machst du damit? Erzähl mal.
Ja, also das hat eigentlich alles den Ursprung darin, dass ich mich grundsätzlich für neue Technologien sehr stark interessiert habe. Und damals vor, ich glaube, 15 Jahren oder was, da kamen die ersten Läden raus. Also da gab es die ersten Läden, die eben keine normale Kasse mit Barcode-Scanner mehr hatten, sondern RFID-Tags. Mhm. Also Radio Frequency Identification. Das sind kleine Chips, ja, die kontaktlos Daten übertragen. Haben selber keine Batterie, sondern das Lesegerät schickt einen Stromimpuls, der wird von der Antenne aufgefangen und das schickt die Informationen inklusive einer eindeutigen Seriennummer zurück. Findet man beispielsweise bei Decathlon. Mhm. Ja, also wenn man dort mal so ein Preisschild auseinanderfietzelt, ja, dann sieht man auch unten drunter, da ist ein kleiner Chip drin mit einer Antenne. Eigentlich genau die gleiche Technologie. Mhm. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch aus euren Kreditkarten. Wenn du kontaktlos zahlst, ja, das ist ja auch mittlerweile, schiebt man normalerweise die Karte nicht mehr ins Lesegerät.
Man legt es nur drauf.
Sondern man legt es nur drauf. Mhm. Ist eigentlich das Gleiche, nur dass es eine andere Frequenz ist, nennt sich Near Field Communication.
NFC.
Genau, NFC. Mhm. Hat eine etwas geringere Lesereichweite und hat aber den Vorteil, dass es gewissermaßen auch weniger stark abgeschirmt wird, beispielsweise durch Wasser. Mhm. Ja? So ein menschlicher Körper ist ja auch zum Großteil bestehend aus Wasser. Jetzt habe ich damals mich immer auf irgendwelchen Webseiten rumgetrieben, wo neue Innovationen vorgestellt worden sind und bin dann durch Zufall auf einen Shop gestoßen aus den USA, die eben die ersten Implantate tatsächlich auch vertrieben haben. So ein Implantat muss man sich vorstellen wie ein ungefähr die Größe von einem Reiskorn. Mhm. Also es ist ein kleiner Chip, da ist die Antenne eben nicht flach wie in einer Kreditkarte, sondern ist gewickelt und von Bioglas umgeben. Und das Ganze wird geliefert in einer Kanüle, also wie eine Spritze, die man vom Arzt kennt, nur ein kleines bisschen dicker. Mhm. Und ist alles komplett steril und habe ich mir damals gedacht, finde ich irgendwie super spannend. Da gab es dann auch schon die ersten Forscherinnen und Forscher, die dann über Gehirnimplantate gesprochen haben, ja, was man jetzt beispielsweise kennt von Neuralink, wo Elon Musk auch am Forschen ist, oder von einer Person, die selbst betroffen ist. Der hat wie so eine Antenne nach vorn raus, hat ein Gehirnimplantat mit einer kleinen Antenne, er ist nämlich selbst farbenblind und kann über diese Antenne die Farben erkennen. Mhm. Also viele abgefahrene Sachen, die es da gibt. Und ich bin damals auch tatsächlich in so Foren von richtigen Bodymoddern gekommen. Ja, das kennen wir alle von Themen wie Zungenspaltung und lauter so Geschichten. Und da gibt es eben Menschen, die noch viel extremer sind als eine Zungenspaltung. Gerade auch Menschen, die selbst Amputationen hatten, die dann ihre Finger durch Technologie ersetzt haben oder haben sich statt einem Zeigefinger, den sie irgendwie mal verloren haben, einen USB-Stick hingebaut oder sowas. Mhm. Das fand ich alles schon immer irgendwie spannend, weil ich der Überzeugung bin, dass wir uns immer mehr in Richtung einer Integration von Mensch und Technik annähern. Mhm. Was trivial ist, ist sowas wie ein Herzschrittmacher. Mhm. Ist ja auch nichts anderes als ein Implantat oder ein Cochlea-Implantat, wenn man nichts mehr hören kann. Und da gab es eben damals diese ersten Implantate für Menschen, die eben das haben wollten aus Spaßgründen, sage ich mal, oder aus privatem Interesse. Und ich habe mir damals so ein Ding bestellt und habe dann gedacht, wie kriege ich das jetzt unter die Haut? Mhm. Und bin dann, damals habe ich noch in Nürnberg gewohnt, bin dann alle möglichen Tattoo- und Piercing-Studios habe ich abgeklappert, habe denen das Ding gezeigt und habe gesagt, könnt ihr mir das unter die Haut setzen? Die haben erstmal mich angeschaut mit ganz großen Augen. Ich meine, die haben ja mit Sicherheit auch schon viel erlebt. Haben alle gesagt, nee, machen wir nicht. Kennen wir nicht, machen wir nicht. Mhm. Klar, hat natürlich auch ein bisschen mit der rechtlichen Komponente zu tun, weil die wissen natürlich nicht, mit was ich da ankomme und nicht, dass ich die dann verklage oder wie auch immer. Mhm. Aber nachdem ich dann nach mehreren Wochen immer noch niemanden gefunden habe, habe ich mir mein Herz gefasst und habe mir das Ding selber gesetzt. Hat auch funktioniert. Ist mittlerweile ich glaube, 11 oder 12 Jahre mittlerweile sogar schon her. Und habe dann eben versucht, Nummer eins, die Technologie zu entdecken. Und Nummer zwei, was ich tatsächlich aber persönlich viel spannender fand, mal über mich selbst nachzudenken, was das mit mir selbst macht. Hm. Also diese psychologische Komponente auch dahinter. Mein trivialster Anwendungsfall ist, ich mache daheim meine Haustür auf damit. Mhm. Also ihr kennt alle die elektronischen Schlösser, die habt ihr hier beispielsweise auch, wo man normalerweise so einen kleinen Chip dagegen hält und dann kannst du den, du das Schloss rumdrehen. Sowas habe ich bei mir zu Hause und mache damit eben meine Haustür auf. Es hat aber tatsächlich 2 Jahre gedauert, bis ich nicht mehr aus dem Haus gegangen bin und erstmal gecheckt habe, Handy, Schlüssel, Geldbeutel. Mhm. Also überhaupt die Tatsache, dass ich nicht mehr an meinen Schlüssel denken musste, weil es eben für so lange Zeit ganz normal war, das hat wirklich gedauert. Mhm. Und das fand ich ziemlich spannend. Und auch die die technologische Weiterentwicklung, die dann eben einhergeht damit. Mhm. Ja, also mittlerweile entsperre ich meine Wallbox für mein E-Auto damit, sagt, dass ich da bin. Wir möchten jetzt noch ein bisschen rumexperimentieren mit einer neuen Chip-Variante, dass ich meinen Dienstausweis von der Hochschule drauf bekomme und dann auch in der Mensa zahlen kann oder in der Hochschule dann die Türen öffnen kann. Mittlerweile gibt es Implantate zum bargeldlosen Bezahlen im Supermarkt. Also genau das, was du mit deiner Kreditkarte machst, dann machst du dann einfach mit der Hand. Das sind tatsächlich viele Länder schon deutlich weiter als wir in Deutschland.
Das ist vor allem in Skandinavien so.
Genau.
Da sieht man das schon, dass Menschen ihre Hand über irgendein Gerät halten.
Genau.
Es ist jetzt noch nicht so verbreitet, aber Skandinavien ist uns ja in vielen Fragen der Digitalisierung total voraus. Egal, ob es jetzt das Bezahlen im Internet ist, die sind ja quasi eigentlich de facto bargeldlos mittlerweile, dann die Chip-Technologie. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass wir Deutschen da so konservativ sind, dass wir so Angst vor sowas haben, dass Technik für uns ganz oft noch so eine Bedrohung ist?
Auch eine gute Frage. Also ich war jetzt letzte Woche war ich in Amsterdam, Kurztrip. Deutsch wie ich bin, habe ich natürlich 200 Euro im Bar mitgenommen. Die 200 Euro im Bar habe ich auch wieder mit heimgebracht, weil du selbst in der Bar überall steht, no cash. Mhm. Ja, also das ist in vielen Ländern einfach kompletter Standard mittlerweile. Ich glaube, dass wir in Deutschland gewissermaßen ein bisschen konservativ sind, vielleicht auch ein bisschen an unserem physischen Geld hängen. Ja. Mit jeder Person, die ich mich darüber unterhalte, die sagen immer, ja, klar, wenn du irgendwie 100 Euro im Geldbeutel hast, du siehst halt, wie es weniger wird. Na, man verliert halt so ein kleines bisschen die Kontrolle über die Digitalisierung. Hältst du mal dein Ding hin und fertig. Ja, und wenn du mit Bargeld irgendwo abends mal was trinken gehst, wenn die 50 Euro weg sind, dann sind sie weg. Mhm. Ja, dann kannst du höchstens zum Geldautomaten laufen und dir nochmal Geld holen, machen aber die wenigsten. Da fehlt natürlich so ein kleines bisschen die Kontrolle. Ich glaube, dass wir in Deutschland vielleicht schon auch ein bisschen mehr die Risiken sehen als in anderen Ländern. Das sieht man auch bei Technologien wie E-Autos, wo es auch viele Diskussionen drüber gab. Was bedeutet denn das? Und die größte Angst war immer die Reichweite. Ja? Mhm. Ich bin heute auch mit meinem E-Auto da. Mhm. Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Mhm. Und ich glaube, es entwickelt sich einfach rasend weiter. Ja, und wenn wir nochmal auf so Implantate oder sowas zu sprechen kommen, klar, ich habe dann auch innerhalb der letzten 10, 12 Jahre, wo ich das Ding jetzt, also mein erstes, seitdem ich mein erstes Implantat habe, habe ich auch immer wieder festgestellt, für viele Leute ist einfach dieses Thema, etwas unter der Haut zu haben, das, was scary ist. Mhm. Und viele Menschen sehen Risiken, wo es gar keine gibt. Warum? Weil sie die Technik nicht verstehen. Mhm. Ja, also ich habe das damals, hatte ich auch mit einem von euren Radiosendern ein Interview zu dem Thema. Das war in der letzten Corona-Hälfte. Mhm. Ja, da gab es natürlich viele von den Querdenkern und Aluhelmern, die dann gedacht haben, oh, jetzt hast du ja auch noch einen Chip unter der Haut und jetzt weiß der Staat ganz genau, wo du bist. Mhm. Das funktioniert so nicht. Mhm. Ja, die Lesereichweite ist einfach viel zu gering. Oder da kommen so Fragen wie, was passiert denn, wenn du deine Hand verlierst? Da kommt immer meine Antwort so, ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Hand verliere oder dass ich meinen Schlüssel verliere oder mein Geldbeutel.
Und ganz ehrlich, wenn du deine Hand verlierst, hast du andere Probleme.
Genau, ne, da habe ich ganz andere. Genau so ist es. Da habe ich ganz andere Probleme. Und dazu kommt noch, dass sich viele Menschen auch gar nicht bewusst sind, dass sie eigentlich schon Implantate haben.
Okay. Ah, in den Zähnen.
In den Zähnen.
In den Zähnen.
Also wenn du beispielsweise mal eine Wurzelbehandlung oder sonst irgendwas hattest oder einen Zahn verloren hast, dann hast du dort schon ein Implantat. Das ist zwar vielleicht keine Technik, aber es ist nach wie vor ein Implantat.
Es ist ein Fremdkörper.
Es ist ein Fremdkörper, der eigentlich nicht dahin gehört. Und ich finde es interessant, dass sowas tatsächlich akzeptiert wird, aber auf der anderen Seite die technologische Komponente nicht. Die mir aber je nach Person durchaus einen gewissen Vorteil bringen würde. Und das ist was, wo ich mich in der Zukunft auch noch sehr viel intensiver damit beschäftigen möchte.
Das ist ja tatsächlich das, wenn ich das richtig weiß, was unter dem Motto Human Enhancement fällt. Das ist ein Forschungsschwerpunkt von dir, wo es darum geht, dass Technik quasi den Menschen körperlich oder geistig weiterentwickelt. Mhm. Der Chip im Körper ist ein super Beispiel dafür. Was sind denn andere Beispiele, außer wenn wir jetzt mal von so schon bekannten Sachen wie zum Beispiel nur Prothese, das ist ja auch Human Enhancement eigentlich, ja, ne, ausgehen. Ja. Was sind noch Beispiele dafür, wie macht Technik unseren Körper oder uns als Menschen sogar besser?
Also man spricht tatsächlich von Human Enhancement oder Human Augmentation, also Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten durch Technik, und zwar tatsächlich nicht nur Technik, sondern beispielsweise zählt da im weiteren Begriff auch sowas wie leistungssteigernde Drogen mit dazu.
Okay.
Also von Koffein, das sich wacher macht, bis hin zu Dingen, die deine Aufnahmefähigkeit verbessern, also alles Mögliche von Ritalin über LSD etc. Aber natürlich auch sowas wie Prothesen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass manche Menschen mit Beinprothesen im Profisport schneller laufen können als Menschen mit gesunden Beinen. Ja. Da gab es vor einiger Zeit mal einen Fall, wo eine amputierte Person tatsächlich vom Wettkampf ausgeschlossen worden ist, weil es geheißen hat, der mit seiner Prothese läuft einfach schneller als jemand mit gesunden Beinen.
Die Prothese wurde zum Vorteil erklärt, ne?
Genau, zum Vorteil erklärt. Viele von diesen Dingern kommen tatsächlich aus der Gesundheitsforschung. Mhm. Ja, also wir hatten es vorhin mit Herzschrittmacher, wir haben es mit dem Cochlea-Implantat, wir hatten das Beispiel von der Person, die das Gehirnimplantat hat, um Farben wahrnehmen zu können. Da gibt es auch noch viele andere Beispiele. Es gab mal ein Forschungsprojekt, das nannte sich NorthSense. Mhm. Und zwar ist es ein Implantat, das auf dem Brustbein sitzt, womit du letztendlich die Pole wahrnehmen kannst.
Okay.
Also du spürst, wann du deinen Körper Richtung Norden bewegst.
Spannend.
Oder Richtung Norden drehst.
Ja.
Jetzt mögen sich viele die Frage stellen, ja, wofür brauche ich das? Jemand, der blind ist, weiß aber ganz genau, wofür das braucht.
Mhm.
Na, also um sich besser orientieren zu können.
Mhm.
Das geht alles noch weiter, wie so Dinge wie Neuralink, na, also ein Implantat im Gehirn, um beispielsweise schneller und effizienter mit dem Computer kommunizieren zu können. Das geht über teilweise künstlerische Projekte, wo sich ein Paar ein Implantat in den Arm gesetzt hat, um den Herzschlag des anderen Partners spüren zu können, obwohl er am anderen Ende der Welt ist. Da gibt es viele, viele, viele Beispiele und es ist, finde ich, super spannend, was da in Zukunft noch kommt. Ich denke mir immer, menschliche Sprache hat ja bloß eine gewisse Übertragungsgeschwindigkeit. Das ist ja eigentlich super langsam. Also das, was wir euch hier in der Stunde Podcast erzählen, das könnte ein Computer innerhalb von Bruchteil einer Sekunde lesen. Also vielleicht haben wir in Zukunft irgendwann mal eine Möglichkeit, um Gedanken einfach direkt auszutauschen, ohne diesen beschränkten Kanal der menschlichen Sprache nutzen zu müssen. Fände ich beispielsweise super spannend. Oder ein Thema, mit dem ich mich in Zukunft noch beschäftigen möchte, bin ich eigentlich drauf gekommen, weil mein Papa vor einigen Jahren Herzprobleme bekommen hat. Also Vorkammerflimmern und so weiter. Und seitdem muss er jeden Tag mehrfach seinen Puls checken und Blutdruck messen und so weiter. Und ich habe mir dann immer gedacht, so ein normal, also diese Herausforderung oder diese Einschränkung, immer den Blutdruck oder sonst irgendwas messen zu müssen, manuell, könnte man vielleicht auch durch ein Implantat umgehen. Also stell dir vor, ein Stück Technik, was einfach konstant deinen Blutdruck oder irgendwelche anderen Werte misst und dann im Fall der Fälle automatisch ein Notrufsignal sendet an dein Handy oder an den Arzt. Klar, in Deutschland hätten wir da wieder die Diskussion mit Datenschutz und so weiter, aber wenn du selbst betroffen bist und vielleicht einfach schneller Hilfe bekommst im Notfall, dann ist dir doch ganz ehrlich der Datenschutz in den seltensten Fällen wirklich relevant.
Also das ist auf jeden Fall zweitrangig, 100%. Genau. Und wir sind ja gar nicht weit weg davon. Also jede gute Sportuhr kann mittlerweile meine Herzfrequenz messen. Es gibt für Menschen, gerade die zuckerkrank sind, längst diese kleinen Knöpfe am Oberarm, die genau. ganze Zeit den Blutzucker messen. Also es ist ja nicht mehr weit bis dahin.
Genau, genau. Und vor allem, wie gesagt, dort ist die treibende Kraft tatsächlich das Thema Gesundheit, weil da der Need einfach da ist. Ja. Ja, ich kann die Lebensqualität oder eine Beeinträchtigung durch den Einsatz von Technik umgehen. Ja, also Kumpel von mir hat sich jetzt auch so eine Insulinpumpe setzen lassen, nachdem er mehrfach einen Unterzucker hatte oder immer darauf achten musste, was misst er, dann wieder Blut messen etc. Ganz kompliziert, und seitdem er diese Insulinpumpe hat, funktioniert das alles wunderbar. Ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Implantat.
Gibt es für dich irgendein Denkverbot oder eine Grenze, wo du sagst, an dieser Stelle sollte der Eingriff von Technologie im menschlichen Körper irgendwie reguliert werden oder vielleicht, also da gibt es eine Grenze, was du nicht machen würdest oder was du für gefährlich halten würdest?
Ich habe tatsächlich von Leuten gehört, die sich gesunde Gliedmaßen haben abnehmen lassen, um sie durch Technik zu ersetzen. Puh. Das wäre für mich tatsächlich ein bisschen ein Schritt zu weit. Auf der anderen Seite ist es so, gerade Science-Fiction-Filme, die zeigen uns manchmal jetzt schon, was in Zukunft relativ wahrscheinlich technisch möglich sein wird. Wenn wir also jetzt ein Implantat, nehmen wir mal an, im Gehirn haben und du irgendwann mal ferngesteuert werden kannst, das wäre für mich auch ein deutlicher Schritt zu weit. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir auch immer das Positive in den Sachen sehen sollten. Also in der technischen Entwicklung, nicht eine Entwicklung schon stoppen, weil X oder Y passieren könnte.
Lass uns mal bitte ganz kurz über Hubert sprechen. Ich glaube, der Name war Hubert. Hubert. Du hast Hubert immer dabei. Hubert ist ein kleines Monster, der auf deinem Handy hinten drauf klebt. Wer ist Hubert und was hat er mit deinem Mindset zu tun?
Hubert ist mein kleines Monster. Also ihr müsst euch das vorstellen wie einen Aufkleber von einem kleinen Comic-Monster. Und den habe ich deswegen dabei, um immer an ihn zu denken, damit er eben immer präsent ist. Und dieser Hubert ist mein personifizierter Fixed-Mindset-Trigger. Also wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass jeder von uns in bestimmten Teilen des Lebens und im Handeln immer ins Fixed Mindset verfällt. Das war bei mir früher immer, wenn ich vor großen Menschenmassen einen Vortrag habe halten müssen. Habe ich mir immer gedacht, schaffst du das? Die finden das irgendwie total doof oder vielleicht merken sie dann, dass du das gar nicht so gut drauf hast, wie du
Imposter-Syndrom tust
oder so. Und hat man vielleicht Angst vor negativer Kritik oder wenn man am Stammeln ist oder sowas. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, das war lustigerweise auch tatsächlich bevor wir uns mit diesem Thema Growth Mindset beschäftigt haben, dass ich genau dieses Verhalten schon früher hatte. Ich war mir bloß nicht dessen bewusst. Und habe mir dann früher immer gedacht, naja, ich nehme jetzt mal eine Herausforderung an und kann dann das nächste Mal sagen, ich habe schon viel Schlimmeres gemacht. So, wenn du mal vor 1000 Leuten einen Vortrag gehalten hast und das nächste Mal fragt dich jemand an für 200 Leute, dann denkst du dir so, ah, ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Und der Trick ist, wenn du in die Situation kommst, dass du mit einer Herausforderung konfrontiert wirst, die du normalerweise ablehnen würdest, und du dir deines persönlichen Fixed Mindset Triggers bewusst bist, dass dann dieser kleine Hubert auf deiner Schulter erscheint und du diesem Hubert einfach mal sagst, leck mich am Arsch, ich mach das jetzt trotzdem. Und das führt einfach dazu, es passiert tatsächlich sehr unterbewusst, dass dieses Monster in der Situation wirklich dir bewusst wird und du in dem Moment dann eben entsprechend anders reagieren kannst. Klar hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich lehne diesen Vortrag ab, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann vielleicht doch zusagst und eine Herausforderung annimmst, die ist größer.
Wie lange hast du den Hubert schon?
Den Hubert habe ich jetzt seit 7 Jahren.
Und was hat er wirklich verändert? Also ist er wirklich so präsent in deinem Leben, dass du ihn immer wieder erkennst? Ist er so wie das Teufelchen auf der Schulter, dass du sagst, ah, guck mal, der ist jetzt wie so ein stetiger Begleiter, aber jetzt sehe ich ihn immer wieder?
Ja, weil das Thema mit den Vorträgen, das ist nur ein Beispiel für einen der Fixed Mindset Trigger, die ich so habe. Das kennt jeder von uns. Ne? Mhm. Du bist in einem Team und deine Kollegin wird befördert und nicht du. Mhm. So, dann kannst du jetzt entweder sagen, ah, total doof und ich bin jetzt stinkig oder sowas, aber du kannst ja genauso gut in dem Moment, könntest du ihr gratulieren und dir was von ihr abschauen. Mhm. Das war auch so ein Thema, das mich früher viel mehr getriggert hat, als es jetzt ist. Oder wenn du nach einem Vortrag irgendwie negative Kritik bekommst, die kannst du entweder ablehnen und sagen, hey, ich bin der Prof, ich weiß es besser. Oder ich kann mich hinsetzen und meinen Studis zuhören und sagen, sag mir doch, was ich besser machen kann. Mhm. Und so hat jeder von uns, glaube ich, eine ganze Reihe an solchen Fixed Mindset Triggern. Mhm. Und ich habe früher nie dran geglaubt, aber dieser Hubert steht für mich eben nicht nur für einen, sondern für ganz viele.
Wie viel von dem, was du machst, also du machst das ja seit 2017 und das ist in Zeiten von technischer Veränderung ja eine wirklich lange Zeit. Was hat sich für dich in deinem Job, in dem, was du im Alltag auch verwendest, am allermeisten verändert in dieser Zeit?
Also die Technologie an und für sich entwickelt sich unglaublich schnell weiter. Also wenn ich mir allein vorstelle, ich habe damals 2015 hatte ich dieses Projekt mit den Prothesen. Das war tatsächlich, es ist noch gar nicht so lange her, es sind noch keine 10 Jahre, aber damals waren 3D-Drucker noch extrem teuer. Mhm. Wenn du dir anschaust, heute kriegst du beim Chibo einen 3D-Drucker für 200 Euro zum Beispiel. Das sind also Dinge, die sich so massiv weiterentwickeln, dass es manchmal in der kompletten Breite der unterschiedlichen Lösungen kaum noch greifbar ist. Was sich ganz spezifisch seit 2017 weiterentwickelt hat, schwer zu sagen.
Hat sich also die Innovation verändert seitdem? Gehen Menschen anders mit dem Thema Innovation und Zukunftstechnologie um?
Ich glaube, dass tatsächlich die Corona-Krise, die ja für viele Menschen schon extrem einschneidend war, zu etwas mehr Offenheit geführt hat. Hm. Vielleicht nicht überall, aber es hat sich gezeigt, dass wenn man von außen gezwungen wird, durch äußere Umstände gezwungen wird, dass dann manche Umstellungen funktionieren, an die man früher nie geglaubt hat. Mhm. Ja, also ich kann mich an die Zeit erinnern, vor Corona, als damals das Thema digitale Lehre bei uns an der Hochschule diskutiert worden ist. So, da waren die Ultra-Anfänge. Und dann 2 Wochen später hat man beschlossen, das Sommersemester 2020 war es, glaube ich, startet komplett digital. Wir hatten 2 Tage Zeit, um umzustellen. Mhm. Und es hat funktioniert. Mhm. Vielleicht nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Und das Gleiche zeigt sich ja auch bei den Unternehmern, die jetzt nach wie vor eine Homeoffice-Regelung haben. Die stellen fest, Nummer 1, ich kann Kosten sparen, ich kann effizienter arbeiten. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vielleicht zufriedener. Klar, es hat mit Sicherheit auch die ein oder andere Nachteile, aber das sind teilweise Unternehmen, die sich händeringend vorher gegen so eine Entwicklung gewehrt haben. Mhm. Und der äußere Einfluss hat einfach dazu geführt, dass man das akzeptieren musste oder dass man es umsetzen musste. Mhm. Und zack, stellen die Leute fest, so schlecht ist es vielleicht gar nicht. Mhm. Also diese ich glaube, das war eine so massive globale Entwicklung, die in manchen Unternehmen schon zu einer kleinen Umstellung geführt hat. Ja. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch immer wieder, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, ist die erste Abteilung, die geschlossen wird, die Innovationsabteilung. Was schade ist. Hm.
Wo holst du eigentlich deine ganzen Ideen her? Also ich meine, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, du hattest irgendwie mit 7 deinen ersten Rechner, mit 14 deinen ersten kleinen Elektronik-Onlinehandel, den es bis heute gibt. Du machst das mittlerweile also wirklich buchstäblich professionell als Professor. Wo kommt das alles her? Wo kommt deine Kreativität her, deine Neugierde, deine Ideen?
Ich glaube, dass das vielleicht eins meiner Talente auch ein bisschen ist. Ja, ich glaube, ich habe nicht in vielen Sachen Talente, aber in dem schon, dass ich immer versucht habe, zu hinterfragen, wie Dinge funktionieren. Ja, also Kinder machen das ganz intuitiv, dass sie irgendwelche Dinge zerlegen, um dann zu gucken, ja, wie funktioniert das jetzt? Ich glaube, bei mir hat das nie aufgehört. Also das Thema Experimentieren, Sachen ausprobieren, Sachen von einer Branche auf die andere zu übertragen, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und eben auch mal Dinge, die wir als gegeben hinnehmen, mal anders zu denken. Also ich versuche es meinen Studis immer zu beschreiben wie: Ihr wartet auf einen Bus an der Bushaltestelle. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum die Bushaltestelle genau so konzipiert ist, wie sie da ist? Mhm. Und was man da vielleicht anders machen kann? Das sind Situationen oder Supermarktkasse. Ja, ich meine, da gibt es mittlerweile ja schon einige Innovationen mit Selbstzahlerkassen oder das Beispiel von Decathlon, wo ich meine Produkte einfach bloß in so eine Box reinlege und die werden automatisch erkannt und so weiter. Oder das Beispiel mit der Toilette. Alltägliche Dinge, über die sich einfach mal Gedanken machen und zu gucken, gibt es da vielleicht aus einer anderen Branche irgendwas, was ich auf den gegebenen Anwendungsfall übertragen kann. Mhm. Und das gibt es in jedem Unternehmen. Und das kann man aber auch trainieren. Ja, also einfach mal rauszugehen und heute Abend, wenn du einkaufen gehst, dir einfach mal drüber Gedanken zu machen, warum legt die Person, die vor mir an der Kasse ist, die Waren in genau der Reihenfolge da drauf, wie sie es tut. Mhm. Also auch dieses ganze Thema Empathie für oder Empathiefähigkeit, das ist etwas, das liegt nicht unbedingt jedem, aber man kann es trainieren, indem man einfach beobachtet und sich mal Gedanken darüber macht, warum ist die Welt so, wie sie ist. Mhm. Und das hat mir persönlich immer sehr viel geholfen. Mhm. Das schafft man einfach nur, indem man es ausprobiert. Mhm. Das Gleiche ist auch mit Innovationsmethoden. Ja? Also es gibt Bücher mit 500 unterschiedlichen Innovationsmethoden. Da könnte ich jetzt auch meinen Studis sagen, ja, die lernst du jetzt alle auswendig und dann betest du in der Klausur runter. Das bringt nur niemandem was. Mhm. Ich glaube, dass man zum Thema Innovation muss jede Person einen individuellen Zugang und individuelles Bauchgefühl entwickeln. Das Bauchgefühl ist für mich mit das Entscheidende, dass ich ein Gefühl dafür habe, wenn ich einen Unternehmen oder eine Organisation XY sehe. Ich schaue mir die Menschen an, ich schaue mir die Kultur an, ich schaue mir die Produkte oder Dienstleistungen an und versuche dann ein Gefühl dafür zu entwickeln, welcher Weg der richtige ist. Mhm. Und das kann man üben.
Bist du mit Ideen oder Innovationen schon mal richtig auf die Nase gefallen? Gibt es welche, die sowas von überhaupt nicht funktioniert haben?
Ja, ich glaube, das ist ganz natürlich, aber also man spricht immer davon, dass wenn überhaupt eine von 10 Ideen irgendwo mal erfolgreich sind. Ich habe es erlebt innerhalb eines Unternehmens, wo ich versucht habe, Ideen voranzubringen. Die sind dann innerhalb des Unternehmens schon gescheitert, weil das Top-Management, also die Menschen, die am Ende gesagt hätten, ja, ich investiere jetzt hier einen Betrag X, um das Ding umzusetzen und in die Läden zu bringen, die haben da den Mehrwert nicht gesehen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Ideen, die im Unternehmen erfolgreich sind, aber außen scheitern. Mhm. Die Frage ist immer, Nummer eins, wie überzeugt bist du von deiner eigenen Idee? Weil das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, mit innerhalb des Unternehmens gescheitert, da hat sich gezeigt, dass diese Idee außerhalb erfolgreich war.
Kannst du sagen, was es war?
Die interaktive Umkleidekabine und ein Bodyscanner. Mhm. Ja, also innerhalb des Unternehmens bin ich gescheitert, habe mich dann im Rahmen meiner Doktorarbeit für damals den CeBIT Innovation Award beworben und habe tatsächlich einen der Plätze gemacht. Mhm. Und das war nicht nur ein Preis, sondern da haben, ich glaube, noch bestimmt 10 weitere Preise gefolgt.
Lass mich kurz ergänzen, einfach weil das nicht jeder weiß, der uns zuhört. Diese interaktive Umkleidekabine hat quasi den Kunden abgescannt und ein komplett anderes Nutzungserlebnis beim Einkaufen gegeben. Also quasi nach Körperform schon geguckt, was könnte passen, nach Sportarten gefragt und ganz gezielt demjenigen oder derjenigen, die in der Kabine standen, Vorschläge gemacht, was das richtige Produkt wäre.
Genau, ne? Was das richtige Produkt ist und vor allem auch die Person während des Einkaufens im Laden in ein Erlebnis zu versetzen, das ich später vielleicht auch mit dem Produkt haben würde. Also beispielsweise bei einer Outdoor-Jacke, da fühle ich mich, als wäre ich auf dem Berg. Ja? Und man muss sich das so vorstellen, man geht mit einem Produkt in diese Umkleidekabine rein, ein Produkt, das ich anprobieren möchte. Die Umkleidekabine erkennt automatisch, welches Produkt das ist und erzeugt eine virtuelle Landschaft um mich herum mit der entsprechenden Soundkulisse. Und habe dann eben noch zusätzliche Funktionen welches andere Produkt passt noch dazu. Ich kann das Servicepersonal rufen, um mir eine andere Kleidergröße bringen zu lassen oder sonst irgendwas. Und das ist tatsächlich innerhalb des Unternehmens gescheitert, war aber außerhalb extrem erfolgreich.
Und ist das nie umgesetzt worden? Gibt es diese Kabine irgendwo?
Wird die benutzt? Es ist in einem sehr reduzierten Format umgesetzt worden, 10 Jahre später.
Okay. Ja.
Also das ist immer so die Sache, ne? Es gibt ja auch die Situation, dass du eine gute Idee hast und die als Innovation rausbringen willst, aber die Zeit dafür ist die falsche. Also das gab es beispielsweise mit Smartphones damals auch schon. Ja? Oder lass es E-Autos sein. Eins der ersten Fahrzeuge überhaupt, Autos überhaupt, war ein E-Fahrzeug. So, und dann gab es halt eben irgendwelche Konstellationen auf der Welt, was weiß ich, Benzin oder Diesel war einfach viel zu billig oder die Netzinfrastruktur war nicht da, was dazu geführt hat, dass eben eine andere Technologie sich durchgesetzt hat. Und jetzt gibt es halt wieder den Weg zurück. Aber deswegen sage ich, nur weil eine Idee vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erfolgreich war, heißt es nicht, dass das Ding dann einfach so in der Schublade verschwinden muss. Manchmal ist die Zeit nicht die richtige und man lernt mit jeder einzelnen Innovation, lernt man selbst mit dazu. Ja, also, dass ich beispielsweise aus der interaktiven Umkleidekabine beziehungsweise dem Bodyscanner, den wir damals gebaut haben, muss man sich vorstellen, damals 2010 kam die erste Microsoft Kinect raus. Das ist eine 3D-Kamera, ist eigentlich nichts anderes als ein Spiele-Controller für die Xbox gewesen damals, wo ich eben den Controller nicht mehr in der Hand habe, sondern ich bewege mich vor dem Fernseher, das System erkennt meine Bewegungen und ich spiele sozusagen über meine Bewegung, die Bewegungen meines Körpers. Und das Ding haben wir damals umfunktioniert zu einem 3D-Scanner, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass du dich zu Hause selbst 3D-scannern kannst, in deinem eigenen Wohnzimmer, damit du im Online-Shop eben nicht mehr 3 unterschiedliche Kleidergrößen bestellen musst, von denen du 2 wieder zurückschickst, weil sie nicht passen, sondern dass dir das System auf Basis deiner Körpermaße eine Empfehlung geben kann für das richtige Kleidungsstück oder Kleidergröße. Wie gesagt, damals innerhalb des Unternehmens gescheitert. Jetzt haben wir aber diese Technologie mit dem 3D-Scannern gehabt und haben das genutzt für das Projekt mit den Prothesen. Da ging es eigentlich damals darum, dass wir versuchen wollten, für Menschen in der dritten Welt möglichst kostengünstige Prothesen herzustellen. Und wenn ich jetzt so eine, sagen wir mal, eine Beinamputation habe, dann muss ich natürlich diesen Beinstumpf irgendwie dreidimensional erfassen. Das kann ich jetzt entweder durch manuelles Messen machen oder über eine solche Technologie, die vielleicht noch etwas genauer ist und wo ich dann eben die digitalen Daten habe, um sie dann mit einem 3D-Konstruktionsprogramm und einem 3D-Drucker direkt weiter zu verarbeiten. Das heißt, nur weil eine Innovation in der einen Situation vielleicht nicht erfolgreich war, kann ich trotzdem viele der Dinge weiterverwenden für andere Situationen oder einfach in einer komplett anderen Branche.
Und somit war das ganze Projekt, auch wenn Adidas es am Ende nicht benutzt hat, trotzdem für eine ganz andere Gruppe von Menschen total wichtig.
Genau so ist es.
Wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft blickst, was glaubst du, wie wird unsere Gesellschaft, wie wird unser Alltag dann aussehen? Wie viel Technik ist da drin? Wie normal werden Implantate sein? Also spiel mal Glaskugel bitte.
Also ich habe gelernt, dass es extremst schwer ist, die Zukunft zu prognostizieren. Und meistens stellt man sich deutlich mehr vor, als es dann am Ende auch wirklich tatsächlich sein wird. Also ich könnte jetzt sagen, klar, Implantate sind ganz normal. Ich glaube nicht, dass Implantate in den nächsten 10 Jahren wirklich normal sein werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in unterschiedlichsten Bereichen, gerade bei Implantaten, weiter Forschung geben wird. Aber ich glaube nicht, dass das in der Öffentlichkeit angekommen sein wird.
Okay.
Man spricht ja eigentlich immer so von fortlaufenden Entwicklungen. Also nehmen wir jetzt beispielsweise mal einen Fernseher. Ja? Wir wissen das alle, im Jahr ungefähr um die Jahrtausendwende, vorher waren es Röhrenfernseher, dann kamen die ersten Flachbildfernseher, die wurden immer dünner, immer größer, immer billiger. Das wäre eigentlich jetzt die logische Fortführung, dass die Dinger noch günstiger, noch billiger etc. werden. Dass du dir irgendwann vielleicht das Ding als Tapete ausrollst. Das könnte ich mir beispielsweise sehr gut vorstellen in den nächsten 10 Jahren. Gibt es ja auch mittlerweile schon einige Beispiele dafür. Genauso bei E-Fahrzeugen. Die Entwicklung ist extrem stark. Ich glaube auch, dass sich das relativ schwer aufhalten lässt, diese Entwicklung, dass sich die Reichweite verlängert, dass vielleicht auch neue Technologien wie Wasserstoff mit hinzukommen. Und manchmal ist es auch so, und das haben wir auch bei diesem ganzen Thema generative KI mit ChatGPT, kennt jeder, gemerkt, manchmal hast du so diesen Punkt, wo eine neue Technologie rauskommt und die wirklich, ich sag mal, eine bahnbrechende Veränderung bewirkt, und zwar in vielen Bereichen. Mhm. Wenn du dir jetzt beispielsweise vorstellst, dass es mittlerweile Entwicklerunternehmen gibt, die selbst keinen einzigen Programmierer mehr haben, sondern nur noch Menschen, die prompten und mit einer KI arbeiten und diese dadurch entwickelten Lösungen auch nach außen hin verkaufen oder als Dienstleistung anbieten, das ist schon ein ganz großer Wandel, der da passiert.
Absolut, ja. Letzte Frage. Was sind deine nächsten großen Ideen und Projekte, an denen du gerade forschst und arbeitest? Also welche Themen beschäftigen dich gerade ganz besonders?
Also nach wie vor das ganze Thema Human Augmentation. Mhm. Ich glaube, dass das ein Bereich ist, der klar im Moment von der Medizinbranche ganz stark im Fokus ist, teilweise auch durchs Militär, das sind immer so die treibenden Kräfte. Ich glaube aber, dass es da sehr viel dazwischen gibt. Nehmen wir mal beispielsweise die Arbeitswelt. Ja, also wir wissen ganz genau, wir haben eine umgedrehte Bevölkerungspyramide in Deutschland. Es kommen immer weniger junge Leute nach. Wir haben auf der anderen Seite einen Fachkräftemangel. Es gibt viele Berufe, die sind körperlich anstrengend, wo die Menschen im Normalfall vielleicht bis 50, 55 wirklich hart arbeiten können und danach spielt der Körper nicht mehr mit. Gerade dort könnte ich unterstützen durch Technologie. Das finde ich sehr spannend. Und sich dort einfach mal anzusehen, was gibt es denn alles für Dinge, die ich über Technologie wirklich zielführend verbessern kann. Das ist, glaube ich, ein Thema, was extrem wichtig und extrem spannend ist. Eine andere Sache ist natürlich das ganze Thema rund um Nachhaltigkeit, wo wir auch in den letzten Jahren schon sehr viel gemacht haben. Also auch das Bewusstsein über Nachhaltigkeit zu schaffen, neue Lösungen, die nicht zwingendermaßen mit Technologie oder mit Digitalisierung zu tun haben müssen, wo aber Technologie durchaus einen ganz großen Mehrwert bieten wird. Und und das ganze Thema gesellschaftliches Gefüge, würde ich mal sagen, und auch die Lebensmittelbranche, die interessiert mich extrem. Ja. Also bin hier auch mit ein paar Kollegen aus der Bamberger gegen Klaus Carbon, vielleicht auch ein Begriff. Mit dem mache ich sehr viel. Wir sind da, glaube ich, so ein bisschen einer Meinung, dass etwas wie Lebensmittel, wie das miteinander an einem Tisch zu sitzen und miteinander zu essen, das ist etwas, was gerade bei uns in Oberfranken mit der Wirtshauskultur und so weiter oder auch als Genussregion Oberfranken eine ganz entscheidende Rolle spielt. Um Kommunikation zwischen den Menschen zu fördern. Was wir aber, da bin ich überzeugt davon, noch besser spielen könnten, als wir es jetzt tun. Und das hat auf der einen Seite eben diese gesellschaftliche Komponente, auf der anderen Seite denke ich aber auch mit, klar, in Deutschland, wir hatten es gerade, umgedrehte Pyramide im Bevölkerungswachstum oder in der Bevölkerungsentwicklung, aber auf der gesamten Welt, ja, müssen wir uns zwangsläufig auch über neue Ernährungsformen Gedanken machen. Ja, jetzt haben wir diese Thematik mit Insekten als Nahrungsmittel, finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Ist bei uns noch nicht angekommen, in manchen anderen Ländern ist es ganz normal. Aber, und da sind wir auch so ein bisschen in diesem Zusammenspiel zwischen Technologie, Nachhaltigkeit und Lebensmittel. Wie schaffen wir es, sowas wie Lebensmittelproduktion auch wieder ein kleines bisschen zurückzuholen, vielleicht auf unsere Dächer in der Großstadt, in unser Wohnzimmer, auf unsere Terrasse, auf Flächen, die vielleicht bislang noch nicht so gut genutzt werden. Und wie können wir da Lösungen schaffen, die die Herausforderungen in der Zukunft am besten angehen? Und da gibt es auch schon ein paar sehr schöne Beispiele.
Ah, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Chris, ich danke dir total für diese spannenden Einblicke in dein sehr abwechslungsreiches Berufsfeld, in die Fragen nach der Zukunft und den Blick in die Glaskugel.
Danke, sehr dass du da mir bist. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode. Auf fränkischertag.de/podcast, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrab komponiert. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr loblos werden wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder eine Rezension in eurer Podcast-App da. Wenn ihr Kritik oder Wünsche für einen Gast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.